Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Vielsinn. Schön, dass du eingeschaltet hast. Du befindest dich mitten in Folge 8 und in dieser Folge geht es um unsere Igelkinder. Für den geübten Hörer unter euch oder die geübte Hörerin, ich befinde mich nicht auf meinem Baumstamm im Wald, aber es sind ein paar Bäume um mich herum und sagen wir mal 15 Meter vor mir befindet sich das Mittelmeer. Ich sitze auf einem querliegenden Stein, der sehr flach ist und hier geben tatsächlich gerade auch ein paar Vögel ein kleines Konzert. Was dich heute erwartet, wie immer gibt es eine ganz kleine Mini-Zusammenfassung von Folge 7, die ich vor kurzem ja erst hochgeladen habe. Und dann gucken wir nämlich ganz genau hin, was macht den Igel so besonders? Das ist die erste Frage, mit der wir uns beschäftigen. Dann, wie zeigt er sich und was braucht er? Was steckt hinter diesem Verhalten? Und wie kann man den Igel stärken? Und dann gehe ich noch ein bisschen mehr in die Zukunftsvision, beziehungsweise ja, vielleicht noch ein bisschen mehr auf die Frage, warum ein, warum macht der Igel das, was er tut? Und am Ende gibt es den Ausblick auf Folge 9. Ich beschäftige mich seit ein paar Tagen, schwirrt mir immer der Begriff Pause im Kopf umher. Und ich habe mich entschlossen, eine ganze Podcast-Folge draus zu machen, weil es ganz viele interessante Sachen dazu gibt, wie ich jetzt rausgefunden habe. Und nach dieser Pausenfolge, gefällt mir das Wort, wird es noch eine Folge über den wissenschaftlichen Hintergrund, den ich auch jetzt mittlerweile entdeckt habe, zu diesem Tiertypmodell. Ganz spannende Geschichte. Erst habe ich es entwickelt aus der Beobachtung heraus. Ich möchte nicht sagen, so funktioniert Wissenschaft, aber ich habe mir dann jetzt noch ein bisschen mehr Theorie und wissenschaftliche Studien als Hintergrund für diese Tiertypen geholt, was das Ganze ja doch ein bisschen mit mehr Substanz füllt. Also seid gespannt auf die nächsten zwei Folgen. Da habe ich jetzt so einen kleinen Ausblick schon gegeben. Gehen wir also mitten rein in den Podcast und ich werde mir irgendwann mal so einen Jingle überlegen. Ich weiß, dieser Wiedererkennungswert, Vielsinn, ein Podcast für alle, die Kinder so begleiten wollen, dass diese fühlen, ich bin richtig, wie ich bin. Und ab und zu wirst du hier vielleicht noch jemanden im Hintergrund rufen hören, weil ein Vater und ein Sohn sind jetzt hier gerade in ziemlich weiter Distanz. Die kenne ich nicht, aber sie müssen sich irgendwie was zurufen. Ach so, der Vater, ich sehe ihn gerade, er schwimmt und der Sohn ist am Strand. Nehme ich euch nochmal live mit in dem, was hier gerade passiert und was ihr vielleicht auf der Aufnahme hören könnt. Kleine Zusammenfassung, Folge 7. Da haben wir uns mit den Kindern vom Typ Biene beschäftigt. Also die kooperativen, die resilienten, also scheinbar resilienten Kinder, die immer zu leisten, leisten und leisten. Ja. Diese Anteile erkennt vielleicht der oder die eine oder der andere unter euch. Und ein wichtiger Punkt in dieser Folge war ja, das Tun dieser Kinder wertzuschätzen und nicht nur das Ergebnis, also nicht auf das Leistungssystem einzahlen. Wenn du was leistest, dann nehme ich dich wahr, sondern du hilfst mir gerade damit. Ich danke dir. Schön, dass du das gesehen hast und also, dass Kinder nicht den Glaubenssatz entwickeln können, nur wenn ich leiste, bin ich gut genug. Darum ging es also in Folge 7. Oh Mann. Was macht den Igel so besonders? Also rutschen wir schon mal direkt in die erste Frage. Diese Kinder haben sehr, sehr feine Antennen. Alle Tiertypen haben feine Antennen. Es geht ja um sensible Kinder und um Überreizungssituationen, wie sie sich in solchen verhalten. Und der Igel hat auch diese feinen Antennen und nimmt alles um sich herum wahr, nimmt Spannung wahr, nimmt wahr, wie brauchst du als Erwachsener die Situation, wie brauchst du mich. Das können die Bienen auch wundervoll. Und der Igel ist aber recht schnell in einer Überreizung. Sie wirken aber trotz der inneren Anspannung ruhig und angepasst und zeigen das nicht. Ich bin überfordert, zeigen sie einfach nicht. Also sie haben keine Alarm-Blinkanlage. Sie halten lange durch. Und das, was ganz häufig zu beobachten ist, die brechen dann zu Hause zusammen. Also wenn sie den ganzen Tag geleistet haben, in Gruppen, in Kita, in Schule. Und dann gibt es zu Hause den Moment, wo man alle Anspannung loslassen kann und dann gibt es diesen Zusammenbruch. Nicht jeden Tag, vielleicht aber auch jeden Tag. Vielleicht gibt es Eltern unter euch, die das genauso kennen. Und diese Zusammenbrüche können so leise sein wie die der Rehkinder. Also leise meine ich, dann kommen die Bauchschmerzen, dann kommen die Kopfschmerzen, dann kommt das leise körperliche, kümmere dich bitte um mich, Mama, kümmere dich bitte um mich, Papa. Oder sie können auch zusammenbrechen wie das Kind vom Typ Löwe, das als Strategie hat, laut, wenn sie sich sicher fühlen, die Welt da draußen ist da draußen, die Tür ist hinter mir zu, ich bin zu Hause im geschützten Raum mit meinen geschützten Leuten sozusagen, die mir den Rahmen geben, meine Eltern, meine Großeltern, wer auch immer diese Bezugspersonen sind, die dir diesen Rahmen geben dann als Kind, dann kannst du alles loslassen und das kann auch sehr, sehr laut in Wutausbrüchen, die scheinbar ja nichts mit einer Kleinigkeit zu tun haben. Da kann dann auch so ein Drama entstehen, wie das Sockendrama, bloß eben in der Nachhausekommen-Situation. Und ja, es ist total schwer, diese Signale wahrzunehmen. Und ich versetze mich nochmal in die Lage, die ich beobachtet habe, diese Kinder im Klassenraum zu sehen. Ich bin ja nun auch sehr feinspürig, finde ich als Wort sehr schön. Und ich habe die alle wahrgenommen. Ja, ich habe auch deren Nervensysteme wahrgenommen, mein eigenes natürlich auch. Und war auch ab und zu mal am Rande meiner Möglichkeiten. Aber die habe ich auch sehr wahrgenommen. Diese Kinder, die das nicht sagen, dass jetzt nicht, gerade nicht geht. Und in der heutigen Psychologie nennt man das, meine ich, Masking. Also es ist ein fester Begriff, war mir auch nicht so klar, bevor ich mich damit beschäftigt habe. Und das sind ganz, ganz feine Signale, auf die wir da Acht geben sollten. Denn das, was sie da tun, so tun, als ob alles in Ordnung ist, das kostet unfassbar viel Energie. Und auch das Zusammenbrechen dann zu Hause kostet ja auch Energie. Also das zu tun, als ob, kostet Energie. Das Zusammenbrechen kostet Energie. Und das wieder zu sich finden kostet Energie. Also wenn du den ganzen Tag nicht bei dir warst, das ist ein Wahnsinnskraftakt. Wie kommt das meistens raus? Also wie werden Igelkinder enttarnt? Also Eltern haben da ein ziemlich feines Gespür, wenn sie schon auf dem Weg achtsam sind. Aber meistens ist der erste Hinweis auch, dass in der Schule ein anderes Kind beschrieben wird von Lehrern oder Lehrerinnen. Ist immer angepasst, macht gut mit, fällt nicht auf, ist total, fällt gar nicht auf, nein. Und du weißt, du sitzt zu Hause, holst alles nach, es hat gar nicht alles geschafft, es hat nur so getan, als ob es fertig ist. Es ist immer vorprogrammiert, wenn was in der Schule nicht gelaufen ist, so wie es hätte laufen können, dass du zu Hause sehr viel Koregulation machen musst. Also dein Kind wird woanders komplett anders wahrgenommen. Also in der Schule oder Kita scheint ein anderes Kind zu sitzen. Das ist ein erster Hinweis. Okay, hier verstellt sich jemand den ganzen Tag vielleicht. Fühlt sich nicht sicher. Wir wissen es nicht. Ich bin jetzt sozusagen quasi direkt auch ja in, wie angekündigt, Frage 2 schon reingerutscht. Wie zeigt es sich? Genau, als pflegeleichtes Kind, weil es nicht auffällt. Es fällt einfach nicht auf. Und das, was es braucht, also Teil 2 von Frage 2, ja, Sicherheit, Vertrauen, Raum, sich zu zeigen, kein Druck. Wusstest du alles schon, oder? Ja, du ja. Die Erwachsenen, die es tagsüber begleiten, vielleicht noch nicht. Es, wenn ich jetzt nochmal, ich stotter, diese Perspektive als Lehrerin einnehme, wenn du eine Verbindung als Lehrerin, ich jetzt als Lehrerin, zu diesen Kindern gewonnen hast, weil du gezeigt hast, ich sehe dich, ich nehme das wahr, es ist in Ordnung, darfst du, was brauchst du jetzt, dann sind die sehr loyal. Dann genügen ganz kleine Gesten, die ihr abgesprochen habt, um ihnen den Raum zu geben, nicht die ganze Energie zu verpulvern. Und das ist unglaublich wertvoll und wichtig. Und diese Kinder sind so unglaublich wertvoll und wichtig, auch für Gruppen. Die meisten davon sind wahnsinnig intelligent. Ich meine, was für eine hohe Intelligenz muss man haben, immer jedem zu zeigen, das, was er sehen will. Aber finde ich, vielleicht ist es auch nicht Intelligenz. Vielleicht gibt es da noch ein besseres Wort. Aber auf jeden Fall ist es ein sehr hoher Aufwand und man hat eine sehr hohe Gehirnleistung zu leisten, um das zu bewerkstelligen. Und zwar den ganzen Tag mit verschiedenen Lehrern, verschiedenen Betreuungspersonen, Pädagogen, Erziehern, wem auch immer. Was uns ja jetzt dazu bringt, was steckt eigentlich hinter diesem Verhalten? Ja, eigentlich, wir kennen das aus anderen Zusammenhängen. Du bist in einer Überreizungssituation und Flucht oder Kampf. Und dann gibt es ja noch dieses Todstellen. Freeze. Und das ist das. Das ist dieses Erstarren. Ich bin gar nicht da. Du siehst mich nicht. Die Kinder, die sich unsichtbar machen können, wenn Lehrer oder Lehrerinnen zuhören, das sind die Kinder, die du manchmal gar nicht merkst. Wo du denkst, waren die da? Doch, die saß doch da, jetzt doch. Habe ich gar nicht wahrgenommen. Die können das. Unglaubliche Meister da drin. Und das ist eine Art Schutzmechanismus des Nervensystems. Ab in die Starre. Das ist dein Überlebensmuster. Das ist ein todbringendes Überlebensmuster bei vielen Raubtieren gewesen, wenn du dich da einfach totstellst. Bei einigen hat es vielleicht geklappt, aber bei vielen doch eher nicht, oder? Also in die Starre gehen, das ist das, was dahinter steckt. Und das ist ein Schutz. Programm, ein ja, finde ich noch besser den Begriff, Notprogramm. Also dieses Maskieren. Und wie, also können wir das nochmal? Notprogramm. Dieses Kind ist in einer Notsituation. Es läuft der Notfallmodus innerlich. Und es kommt da so alleine nicht wieder raus. Es verwendet wahnsinnig viel Energie. Ich weiß gar nicht, wie oft ich jetzt schon wahnsinnig viel Energie gesagt habe. Aber macht es deutlich, so zu tun, als wäre alles in Ordnung. als Schutz, als sehr energieaufwendiger Schutz. Da wollen wir jetzt nicht länger drin verhalten bleiben, oder? Ich möchte nicht in einer Notsituation sein. Keiner von uns möchte in einer Notsituation sein. Ich habe für Lehrer einen Tipp, für Lehrerinnen, Lehrer, Lehrkräfte. Bau Beziehung auf. Wenn du merkst, du hast so ein Kind da sitzen, das vielleicht deine Hilfe braucht, deine Koregulation. Und oft okay, wir gehen sozusagen fast direkt in Frage 4. Wie kann man den Igel stärken? Oft sehe ich ein kleines bisschen den Faden verloren, weil hier gerade noch jemand Neues irgendwo angekommen ist. Ist wirklich schön heute. Ist unser letzter Tag. Aber die Sonne beglückt mich gerade. Das ist echt toll. Und vorhin war es richtig Wolken verhangen. Zurück zum Igel. Ich will, bevor ich nochmal zu den Strategien komme, die in diese Überreizungssituation, einen kleinen Augenblick, wer es noch aushalten kann. Also du hast diese Überreizungssituation und kommst da so mit diesem Mechanismus, ja, du kommst nicht raus, du bleibst ja drin, du bleibst in dieser Erstarrung. Und wie kommt es dazu? Also meistens sind diese Kinder ja in der Überreizung, Lärm, Licht, alles äußere Reize. Und dann kommt oft, on top, habe ich in der Schule oft erlebt, noch so eine soziale Komponente dazu. Und zwar oft, ich muss sagen, von den Kollegen und Kolleginnen, von den Erwachsenen, auch von den Kindern natürlich, aber oft auch von den Erwachsenen, die eine Art von Druck aufbauen. Wieso bist du immer noch nicht fertig? Du solltest das doch auspacken. Wo ist dein Heft? Und wenn vorher schon alles zu viel war, ist das der kleine Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Eine Art von sozialem Druck, würde ich das nennen, die von einer anderen Person ausgeht als Auslöser. Und dann passiert diese Starre. Das ist meine Beobachtung, so hat der Igelanteil in mir, den ich als Kind extrem hatte, reagiert. Und so habe ich auch Kinder reagieren sehen. Und manchmal war ich vielleicht auch Verursacher, aber ich konnte es dann oft auch wieder rückgängig machen. Ich bin da schnell reflektierend, was das angeht, in Beziehungsarbeit. Gut, das war's nochmal. Wie kommt es dazu, wollte ich nochmal einmal extra sagen und nochmal extra einladend. Auch die Pädagogen, guckt da genauer hin, was ihr in welcher Situation zu wem sagt und was löst es aus. Was sollen wir noch alles machen, sagt ihr vielleicht, aber es zahlt sich aus. Und warum das kommt dann am Schluss noch ein bisschen genauer. Wir gehen jetzt darauf, auf Strategien, wie kannst du den Igel stärken? Also Beziehungsarbeit hatte ich vorhin schon so ein kleines bisschen anklingen lassen, bevor mein Hirn mich nochmal woanders hingeschickt hat. Beziehungsarbeit, erzähl von dir. Das klappt in fast jeder Altersstufe. In der Grundschule, in der Mittelstufe, dann ältere Mittelstufe, das klappt schon, muss halt die Sprache ein bisschen anpassen, natürlich. Ich bin ja hier mehr, mein Herz schlägt für diese Grundschulkinder, weil ich finde es total wichtig, dass die so gestärkt weitergehen können in ihrem Schulleben, dass von Anfang an klar ist, du bist genau richtig, wie du bist. Und ich sehe dich und ich wertschätze das, was du tust. Und wir finden für alles gemeinsam eine Lösung. Das ist mein Riesenwunsch und der ist nicht utopisch. Der ist machbar, der ist leistbar. erzähl von dir, das klappt immer. Versuche so eine Verbindung aufzubauen. Und zwar nicht vorführen vor allen, sondern mach das im Kleinen auch. Geh hin und sag, Mensch, das habe ich auch schon mal, das kenne ich, habe ich mir, das ging mir schon mal so. Oder erzähl für alle eine Geschichte, ohne dass du spezifisch das für jemanden machst oder jemanden anguckst. Es geht um Gefühle, um Emotionen, was du als Mensch auch schon erlebt hast. Das lässt sie erfahren, es ist in Ordnung. Mit mir ist alles in Ordnung. Und du kannst den Sachen, den Gefühlen eine Sprache geben. Du kannst auch Tiere miteinander reden in der Grundschule lassen, Tiere miteinander reden lassen in der Grundschule, in Geschichten. Du kannst aus dem Gefühl her, also alles, so was im Bauchraum ist, alles, was in der Emotion ist, ungern über den Kopf in der Grundschule. Du kannst die Kinder auch um Rat fragen. Du erzählst eine Geschichte und lässt sie die Lösung finden. Also Lösungsorientierung. Was machen wir denn jetzt? Erzählst eine Geschichte von dem Igel, der sich immer zurückzieht, weil er nicht weiß, wie er das sagen soll, dass ihm das eigentlich alles zu laut ist. Und er kann das nur, indem er die Stacheln ausfährt und sich ganz doll einrollt, sodass alle denken, er ist eine Kastanie. Weil die gerade unterm Kastanienbaum spielen. Und dann lad die Kinder ein und frag, kannst du auch zu Hause mit deinem Kind machen? Wie könnten wir jetzt dem kleinen Igel denn helfen? Was für zauberhafte Ideen von Kindern kommen. Weil die haben auch alle ihre Lösungen in sich. Und man schafft so ein Verständnis untereinander. Und du kannst als Erwachsene auch Sätze anbieten. Wie könnte denn der Igel sagen, ist mir zu laut? Und wenn er sich gar nicht getraut, seine Stimme zu benutzen, wenn das körperlich wehtut, wenn der seine Stimme benutzt, wie können wir das denn hinkriegen, dass wir wissen, dass es dem jetzt zu laut ist? Und du wirst Lösungen von den Kindern bekommen, bin ich mir ziemlich sicher. Und dann möchte ich dich als Erwachsene, die Kinder begleitet, einmal mit der Aufmerksamkeit dahin schicken, wenn du diese Verbindung aufgenommen hast. Und es ist sowas wie so eine Resonanz, also eine Welle, die du ausschickst und es kommt etwas wieder zurück und verstärkt sich irgendwie. So ein prickelndes Gefühl. Ja, ich habe es geschafft. Ich weiß, dass du weißt, dass ich für dich da bin. So ein ganz zarter, kleiner Schmetterlingsmoment, wie ich finde. Auf den möchte ich dich mit der Aufmerksamkeit schicken. Such mal, den zu finden, den zu spüren. Bis nächste Mal. Was kann den Igel noch stärken? Das sind ja sowas wie Strategien, oder? Also Rituale helfen. Wann ist was? Das vielleicht nochmal kleinere Ankündigungen, gleich kommt das. Also Beispiel, im Unterricht fällt mir das natürlich leicht. Bei mir war es immer so, der war gedreiteilt. Das habe ich angekündigt, wenn ich gemerkt habe, die Klasse, da sind viele Kinder drin, die das mehr brauchen, habe ich sogar angeschrieben. Und die wussten, wenn das Lied war, dann ist der Teil jetzt zu Ende. Und wenn die Frage kommt, dann fängt der Teil an und so weiter und so fort. Das kannst du zu Hause auch machen. Kleine Rituale, die euch irgendwie gut tun. Ja, sowas. Also ich meine jetzt nicht, wenn wir nach Hause kommen, waschen wir Hände. Auch das sind feste Rituale und danach gibt's was zu essen. Das hilft Kindern, auch wenn das manchmal dämlich klingt. Aber man kann auch irgendwie ein Lied anmachen oder man hat, weiß was ich, mir fallen immer jetzt irgendwie Musiksachen ein. Du singst dann einfach ein Lied oder jetzt waschen wir die Hände und dann gibt es Kekse, klopfen allen Ärger ab oder was, ja, so, ne? Also kleines Beispiel dafür, das ist für kleinere Kinder, größere Kinder brauchen das vielleicht dann gesagt. Ja, in 5 Minuten habe ich den Kakao gekocht, du kannst einmal das und das machen oder man kann auch zusammen absprechen, was brauchst du dann gerade, dann passiert danach das. Also diese Absprachen mir hilft es heute noch. Die geben Sicherheit. Und auch wenn man so im öffentlichen Raum ist, hilft es, den Stress zu reduzieren. Wenn wir einkaufen waren, dann passiert das. Oder wir gehen jetzt ins Restaurant und dann kriegen wir erstmal die Karte und dann passiert das. So. Was wichtig ist, manchmal musst du die Sprache übernehmen, wenn nichts kommt. Sprich du das aus. Oh, ich merke gerade, du magst nichts sagen. Ist in Ordnung. Du magst lieber zuhören. Du kannst auch Fragen stellen. Hatte ich beim letzten Mal auch oder vorletzten Mal. Ist bei allen Kindern eigentlich wichtig. Stelle Fragen, die leicht zu beantworten sind. Einfach mit Ja. Möchtest du gerade eine Pause? Dann kann man sogar nicken oder man kann, wenn du eine Pause möchtest, heb kurz den rechten Zeigefinger, dann weiß ich Bescheid. Solche Sachen kann man absprechen. Übernimm du die Führung. Und kannst auch Raum geben für, okay, dann lass uns später gucken, was war. Und vielleicht später dann mit dem Kind gucken, okay, wie können wir es verhindern? Was ist die Lösung? Was brauchst du eigentlich schon viel früher? Wann hast du das gemerkt? Worte dafür finden, das zu beschreiben. Und zwar in einer einladenden, zarten Sprache. Vorwürfe werden nicht weiterhelfen, wissen wir alle. Machen wir manchmal, können wir uns verentschuldigen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass dieses Kind, was sich immer verstellt, das dankend annehmen wird. Diese Einladung, es ist ja eine Einladung. Eine Einladung zu einer Verbindung. Und den Raum zu bekommen und die Zeit und das Vertrauen. Und dass man Verständnis hat für das Verhalten. Ich bin immer wieder erstaunt, wie lange ich hocke hier und ich merke an meinen Füßen, ich war echt in der Starre, aber in einer guten Starre und nicht in einer Verstell-mich-Starre, sondern mein Körper war irgendwie sehr eingefroren gerade, um mich bloß nicht zu bewegen, dass ich keine Geräusche extra produziere. Ich bin mit meinen Fragen soweit durch, oder? Also wir haben es schon geklärt. Was kannst du tun? Und ich wollte diese Folge eigentlich nicht so lang machen, aber jetzt, was passiert eigentlich, wenn wir es nicht tun? Wenn wir diese Kinder so lassen, in ihrer Maskierung, in ihrem Energieaufwand? Und ja, da kann ich fast ein bisschen ernst werden. Es passiert was mit vielen Menschen, wahrscheinlich die so Mitte 40 sind. Ich habe jetzt das Auto mal vorbeifahren lassen. Es tut mir leid für das laute Geräusch, aber der Rest ist eigentlich zauberhaft. Wenn man sich sein Leben lang verstellt, innen und außen nicht zusammenpasst, dann kann es passieren, dass man in einer Depression landet, dass man in einer Angststörung landet, dass man nicht die Kurve kriegt. Zu sich selbst. Und du ahnst es vielleicht. Solche Erfahrungen haben viele gemacht. Und ich habe lange auch überlegt, Menschen, die im Autismus-Spektrum sind oder ADHS diagnostiziert haben oder in Anführungszeichen nur hochsensibel, hochsensitiv, neurosensitiv, alles das Gleiche, also erhöht wahrnehmend sind. Also das haben ja all diese Menschen auch gemeinsam, dieses Reize wahrnehmen, die Filter, die nicht so ausgereift sind, die alles reinlassen, reizoffen, die sind sehr gefährdet, in eine psychische Erkrankung reinzurutschen. Und viele Erwachsene, die in einer Depression, einem Burnout, in einer Angststörung haben vielleicht auch traumatische Erlebnisse gemacht, waren als Kinder solche, die maskiert haben, die oft in der Starre gelandet sind, aus Verzweiflung, aus Angst, aus Schutz. Und ich möchte alle ermutigen, die Kinder sind so, wie sie sind und sie haben ihre Strategien, aber sie da alleine mitzulassen, das wäre fahrlässig, finde ich. Und ich möchte gerne jede ermuntern, die mit Kindern arbeitet, die das liebt, mit diesen so wahrhaftig lebendigen Menschen zusammen zu sein, ihnen das, die Liebe bedingungslos zu schenken, übt hinzuschauen. Ich begleite ganz viele Eltern dabei, hinzuschauen. Ich lade auch dich ein, melde dich bei mir, wenn du gerne gemeinsam hinschauen möchtest, wenn du den Test gemacht hast und vielleicht einfach reden möchtest. Wir finden einen Weg zueinander. Du darfst dich gerne melden. Ich bin gerne für dich da. Und ich habe sehr, sehr viele Erfahrungen in meinem Leben gemacht und kann vielleicht die eine oder den anderen davor bewahren, genau da reinzuschlittern. Einmal ausatmen. Das war jetzt ganz schön viel und ich bin noch nicht ganz am Ende, denn das, was bei dem Sensomat-Test als erstes kommt, wenn du Kind vom Typ Igel als Auswertung hast oder wenn das überwiegt, also wenn das mehr als 25% ist, dann kommt da, wie wunderbar, dein Kind bewahrt sein Innerstes mit großer Achtsamkeit. Ja, aber sein Innerstes bewahren, ohne sich zu verstellen, wäre noch besser. Und du hast ein großartiges Kind und du machst das wunderbar mit deinem Kind. Und dein Kind braucht dich in der Koregulation. Stark und gesund. Ich musste gerade kurz eine Pause machen. Ich wollte mich noch bei euch bedanken, dass ihr zum Ende, bis zum Ende gehört habt. Das ist schon eine besondere Folge für mich, denn das Igelkind ein kleines bisschen vor mich hergeschoben, weil ich alles reinpacken wollte. Und ich habe mit Sicherheit ganz viele Sachen vergessen. Aber du wirst einen Eindruck bekommen haben und vielleicht ein bisschen achtsamer hingucken und mach den Test, er ist kostenlos. Folg mir auf den sozialen Netzwerken. Abonniere diesen Podcast, empfehle ihn weiter. Sobald es ums Verkaufen geht, hier fange ich an zu stottern, kann ich wahr sein. Und jetzt nimmt der Wind ein bisschen zu. Ich wollte euch aber noch zum Schluss einen ganz klitzekleinen Impuls mitgeben. Setz dich einmal so hin, dass deine Füße den Boden berühren, du aufrecht sitzt. Schließ deine Augen. Lieber Igel, es ist toll, dass du da bist und dass du mich einlädst, genauer hinzuschauen. Du bist ein Meister des Versteckens. Das weiß ich nun. Aber bei mir bist du sicher. Bei mir darfst du dich zeigen. Ich helfe dir, ich reiche dir die Hand, ich gebe dir den Raum, die Zeit und dein Vertrauen in dich selbst. Du kannst ganz viel schaffen. Du bist stark, du bist großartig. Schön, dass es dich gibt. Und jetzt schenke ich dir noch ein bisschen Stille, die gar keine ist hier am Strand. Bisschen schwierig, aber so eine halbe Stunde war jetzt ganz schön leise.